What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Der Mord danach. Während die Vuelta-Fahrer wahrscheinlich noch mit Muskelkater zu kämpfen haben, schauen wir uns hier wieder mit müden Augen an. Montagmorgen. Jungs, wir müssen aufhören, so früh aufzunehmen. Das ist definitiv mein Anliegen an dieser Stelle für diesen Podcast heute. Mein Name ist Lukas Bergmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp und mir zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer.
Grüße euch. Ich sag schon mal einen kleinen Satz, auch wenn du gleich Thomas begrüßen willst, aber ich habe mir die letzte Folge mal angehört und man hört auch, dass wir am frühen Morgen aufgenommen haben. Das will ich
absolut
wohl sagen.
Absolut. Und Thomas Gerlich ist natürlich auch im Boot.
Einen wunderschönen guten Morgen. Männer, wir werden alt. Zweimal in Folge Back-to-Back, Montagmorgen, das sollten wir eigentlich nicht mehr machen. Aber ich will mal so viel sagen, der Morgen danach, ich wusste gerade nicht, von wem du sprichst, ob du Radprofis meinst oder dich selber, Lukas. Weil so viel will ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Gestern haben wir zusammengearbeitet an meinem Sonntag, das war schon schlimm genug. Aber Sonntagmorgens, Lukas Bergmann mit den kleinsten Augen, die ich gesehen habe, oh, da war am Samstagabend schon was los. Und ich würde mal so viel behaupten, die Augen sind am Montagmorgen noch ein bisschen kleiner geworden.
Ist richtig, aber das lag nicht daran, dass ich gestern Abend feiern war.
Zu viel Arbeit, Wahnsinn. Basketball, Football und so weiter, was alles nicht passiert. Und auch noch ein bisschen Dartsport nebenzu.
Um jetzt nochmal, dass wir auch die Wut von allen Leuten, die in der geregelten Arbeit nachgehen, auf uns ziehen. Früh morgens bedeutet hier 8.30 Uhr. Und wir sehen aus, als sei es 5.30 Uhr für alle Normalarbeitenden, die auch so aufstehen müssen.
Das wollte ich jetzt eigentlich verschweigen von der Uhrzeit. Ich hätte einfach nur früh morgens stehen gelassen.
Da muss man aber dann auch fairerweise dazu sagen, für Lukas Bergmann hat der Arbeitstag ja gestern auch erst um 24 Uhr geendet. Um ausnahmsweise Berge auch mal zu verteidigen.
Vielen Dank, Thomas. Ich weiß es sehr zu schätzen.
Zu schätzen,
ja. Die Zunge ist noch nicht so ganz gelöst. Aber wenn wir schon beim Thema verteidigen.
Oder wir fangen jetzt einfach an, montags morgens zu trinken. Vielleicht hilft das. So ein kleiner Schnaps Montagmorgen, einen Kaffee mit rein und dann, vielleicht versuchen wir das nächste Woche mal.
Espresso Martini zum Aufstehen und dann ist die Zunge locker und das Hirn wach.
Oder weich.
Ja, je nachdem. Lass uns auf den Radsport schauen. Das Wichtigste ist, glaube ich, eigentlich, das Triple ist möglich. Man kann alle drei Grand Tours in einer Saison gewinnen. Wenn auch wahrscheinlich nicht bei den Männern, weil da mit 21 Tagen ist das, glaube ich, eher nicht möglich. Aber Annemiek van Vleuten hat es geschafft. Hat auch die Vuelta Challenge gewonnen. Beeindruckende Leistung wieder, weil sie ehrlicherweise außer Konkurrenz eigentlich fast wieder gefahren ist, oder? Wie habt ihr es gesehen?
Im Endeffekt ist es doch jetzt schon fast das Quadrupel, also mit der Vuelta letztes Jahr und dann dieses Jahr alle drei, also sagen wir so vier Grand Tours in Folge, zur Vollständigkeit, aber müssen wir dann fast auch noch so mit anfügen. Ja, also die eine Etappe, die dann letztlich entscheidend war, Solo-Sieg mit, was waren es, 1,5, 2 Minuten Vorsprung oder was auch immer, was willst du gegen sie machen? Das ist wie bei der Tour, sie fährt auf einem anderen Level, danach ist es relativ eng, danach sind es spannende Rennen, aber ihr macht vorne keiner was vor, gerade dieses Jahr auch nochmal. Also das hat die Frau ja schon ein paar Jahre in den Profis unterwegs und hat schon viele dominante Siege eingefahren, aber dieses Jahr war gefühlt einfach, ja, du konntest absolut nichts gegen sie machen.
Genau, es gab eine Bergetappe, das war die zweite, auf der sie dann über 2 Minuten vorne rettet am Ende insgesamt 1,40, glaube ich, auf Elisa Longoborghini ins Ziel. In der Gesamtwertung aus deutscher Sicht, glaube ich, sehr erfreulich. Liane Lippert fährt wieder sehr, sehr gut mit bei dieser Vuelta, ist am Ende Vierte in der Gesamtwertung. Also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Ausgabe der Vuelta. Klar, die eine Bergetappe ist dann halt mal wieder die entscheidende und da ist halt einfach Annemiek van Vleuten, das haben wir bei der Tour de France schon gesehen, nochmal einen Level höher als alle anderen. Aber ansonsten ist das gerade aus deutscher Sicht, glaube ich, sehr vielversprechend, was Liane Lippert gerade zum Ende dieser Saison und auch insgesamt in dieser Saison jetzt nochmal gezeigt hat. Sie hatte ja viel mit Krankheiten und Verletzungen und so weiter zu kämpfen, aber am Ende ist sie auf einem guten Weg und ich freue mich auf ihre Zeit bei Movistar zusammen mit Annemiek van Vleuten.
Aber ich dachte tatsächlich, weil du auch gerade Bergetappe ansprichst, ich hätte jetzt, als ich mir die Vuelta vorher mal angeguckt hatte, hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht, dass es so deutlich wird, beziehungsweise habe mich schon gefragt, ah, ist es überhaupt ein Kurs für Annemiek van Vleuten, weil er für mich auf den ersten Blick zu wenig schwer aussah. Und wenn ich mir die Bergetappe, das Profil auch nochmal angucke, also so ganz die Mörder-Etappe ist das auch nicht. Ja, das hat 5 Bergwertungen drin, die ersten, ja, 2 der ersten Kategorie drin. Und die sind auch alle nicht so wirklich steil und alle nicht so wirklich lang. Also der letzte Berg war 3 Kilometer mit 8% und danach waren sie auch nochmal 15 Kilometer flach ins Ziel. Also da hatte ich mir tatsächlich, hätte ich da nicht gedacht, dass sie da so deutlich gewinnt, aber anscheinend braucht sie nicht mal die ganz krassen.
Hast du schon jemals ein Profil erlebt, das Annemiek van Vleuten nicht liegt? Weil du gerade gesagt hast, ich dachte gerade, das liegt dir gar nicht so. Also ich, das habe ich noch nicht erlebt, das Profil, das ihr nicht liegt.
Absolut, aber ich hätte tatsächlich gedacht, okay, da ist es nicht wie bei der Tour, dass es so lange oder ganz steile oder sonstige Berge sind, wo sie halt einfach mit purer Power, die sie einfach so viel stärker ist als alle anderen, dass sie da so gewinnt. Und ich hätte gedacht, okay, da können vielleicht noch ein paar mitgehen. Anscheinend ist es nicht so und du hast vollkommen recht, es braucht nicht mal die monsterschweren Bergetappen, sondern auch die mittelschweren Bergetappen und sie ist trotzdem 1,5 Minuten vor allen anderen im Ziel.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese mittleren Berge ihr nicht fast noch besser liegen, weil ehrlicherweise ist sie auch im Zeitfahren so wahnsinnig gut. Und wenn dann hinten eine kleine Gruppe ist, die vielleicht nicht hundertprozentig zusammenarbeitet, dann kann es einfach sein, dass sie vorne alleine schneller ist und ihr das nochmal besser liegt, weil sie einfach da diesen Motor hat und da durchtreten kann. Also wie Lukas gesagt hat, man kann dann nicht sagen, ja, sie braucht super schwere Berge, sondern sie kann halt auch auf diesen mittleren Bergen dann Vorsprung rausfahren und den einfach halten.
Ansonsten war es bei dieser Vuelta ein bisschen eine traurige Geschichte, dass Anna Kiesenhöfer eine richtig schöne Attacke wieder gefahren ist, ähnlich wie wir das bei Olympia ja schon gesehen hatten. Diesmal wird sie allerdings 1 Kilometer vor dem Ziel eingeholt und ich habe schon sehr, sehr viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen im Ziel vom Rad absteigen sehen, die fertig waren, sich erstmal hinsetzen mussten, hinlegen. Aber Anna Kiesenhöfer, wie die im Ziel von ihrem Rad beinahe gefallen ist und danach einfach minutenlang auf diesem Boden lag, also so viel All-Out habe ich wirklich selten in einem Bild gesehen. Das war heftig.
Absolut verrückt. Und sie hat auch danach auf Instagram gepostet, dass das ist die Art und Weise, wie sie Rad fährt. Das fand ich dann ziemlich spektakulär, dass sie das nochmal gepostet hat. Das, weil offensichtlich ist es so, sie fährt ja gar nicht so viele Rennen auch natürlich. Wissen alle noch von letztem Jahr, hat noch einen anderen Job. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass sie nicht so gerne im Feld fährt, dann geht sie lieber halt attackieren und fährt vorne draus und versucht sowas und kann sich richtig weit in den roten Bereich fahren. Ich glaube, das kann man relativ klar sagen.
Ja, sie ist das Rennen halt einfach mal wieder komplett alleine gefahren. Also bei Kilometer 0 attackiert, dann hat sie zwischenzeitlich 8 oder 9 Minuten, glaube ich, sogar Vorsprung und dann bist du 1 Kilometer vor Schluss eingeholt. Also die fährt einfach das komplette Rennen alleine vorne Vollgas und beinahe hätte es gereicht. Schade das nicht, es war währenddessen, hat man schon wieder ein bisschen gemerkt, so in der Twitter-Bubble auch, das nehmen alle wahr, sie ist wieder, Kiesenhöfer ist alleine weg, Kiesenhöfer macht es wieder wie bei Olympia. Sah witzigerweise auch, glaube ich, herausgefunden zu haben, das erste Rennen, dass sie seit Olympia wieder gegen Annemiek van Vleuten gefahren ist. Im Endeffekt, weil sie seit Olympia quasi nicht mehr gegeneinander gefahren sind, aber, also das heißt gegeneinander oder in einem Rennen beide am Start waren, sagen wir es mal so. Und ja, leider hat es nicht ganz gereicht, aber wie sie dann vom Rad fällt, weißt du, okay, einfach mal schön. Wie lange ging das Rennen? 3 Stunden alleine schön in die Fresse gehauen und dann vom Rad gefallen. Schön.
Ehrlicherweise glaube ich, dass, weil sie Olympiasiegerin wurde mit dieser Taktik, dass dieses Mal nicht funktioniert hat. Ich glaube, da war es ihnen dann den anderen Fahrerinnen und Teams schon klar, dass hier, da müssen sie jetzt aufpassen. Da können sie nicht einfach irgendwie Larifari machen, sondern die kann sowas auch durchziehen.
Naja gut, aber auf dem letzten Kilometer, also das sieht dann zwar schon immer kalkuliert aus, aber wenn es so knapp ist wie da, dann kann das auch mal ein bisschen falsch kalkuliert sein. Also das ist dann schon auch immer ein knappes Ding und nicht immer ganz so souverän, wie es vielleicht wirken mag.
Ja, bin ich voll bei dir, aber ich glaube, dass sie, also hätten sie sie nicht gekannt durch den Olympiasieg, weil sie fährt ja eigentlich so gut wie keine Rennen. Also sie hat ja ganz wenig Renntage einfach dieses Jahr. Im Grunde war es jetzt diese Huelta und Europameisterschaften und österreichische Meisterschaften, da wäre sie wahrscheinlich durchgekommen. Einfach, weil sie nicht so gut kennen und dann ist sie einfach super stark und kann halt so ein Ding dann auch durchziehen und so haben sie wahrscheinlich das eher im Hintergrund.
Dann schauen wir zu den Männern.
Ganz kurz, Oder? Kurzer Einschub noch. Ich wollte gerade abwarten, ob noch dazu was kommt. Ich will auch nochmal einfach, weil es nochmal auffallend gut ist, zur Tour Cycliste Féminine der Ardèche, Namen höchstwahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, gucken. Aber ein 2.1 Rennen, das gerade so ein bisschen im Schatten der Vuelta der Frauen stattfindet. Aber da nochmal einen Namen droppen, beziehungsweise ich glaube, wir haben ihn auch schon mal oder sie schon ein, zwei Mal erwähnt und viel immer mehr Beachtung. Antonia Niedermayer. Vielleicht schon manchen Begriff, ist mal wieder so eine Sportlerin, die wird unter anderem, glaube ich, auch von Dan Lorang trainiert, das ja viel im Begriff ist, auch Skibergsteigerin, die da so ein bisschen den Quereinstieg in den Radsport gefunden hat, erst seit letztem Jahr im Endeffekt Rennen fährt, beziehungsweise erst seit September letzten Jahr so wirklich Rennen fährt und die auch schon bei der EM, glaube ich, letztes Jahr und auch, glaube ich, bei der WM auf sich aufmerksam gemacht hat, weil sie auf dem Podium war. Die fährt er nämlich aktuell in Führung, sagen wir mal. Die hat zwei Etappen gewonnen mit einer Minute und eins mit 30 Sekunden Vorsprung. Heute, jetzt am Montag, wo wir aufnehmen, ist die letzte Etappe, aber die ist da drauf und dran, wohl die erste Rundfahrt zu gewinnen und das mit 18 Jahren, die sie erst jung ist, fährt da natürlich, 19, Entschuldigung, muss mich korrigieren, aber da natürlich auch noch im Nachwuchstrick unterwegs. Also ein bisschen der Tour de l'Avenir-Style, den wir letzte Woche bei den männlichen Nachwuchsfahrern gesprochen haben, den macht Antonia Niedermayer da bei den Frauen, fühlt sie den vor, sagen wir es mal so. Also fährt er, wo, also, ehrlicherweise habe ich nichts gesehen, ich weiß auch gar nicht, wo man das sehen kann, aber wenn man die Ergebnisse anguckt, sieht das sehr beeindruckend aus und der nächste Name, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte.
Vor allem sind es richtige Bergetappen auch, also die ist stark an den Bergen, in den Bergen. Die Etappen, die sie gewonnen hat, waren richtig, richtig schwere Etappen, also ich glaube, da ist ein Riesentalent auf dem Weg. Fährt aktuell noch beim Nachwuchsteam von Canyon und ich glaube, nächstes Jahr nicht mehr. Jetzt hast du eine kleine These da.
Wir müssen
dann können wir zu den Männern schauen.
Natürlich noch über eine Etappe bei den Männern sehr, sehr ausführlich sprechen, bevor wir, glaube ich, gleich über die Gesamtwertung sprechen, weil das war mit das große Thema natürlich vergangene Woche. Es war die Etappe 17. In der Primoz Roglic mal wieder aus dieser Vuelta, oder was heißt mal wieder, aber aus der Vuelta ist er jetzt noch nicht so oft ausgestiegen, aber mal wieder aus einer Grand Tour aussteigen muss nach einem Sturz. Und im ersten Moment sieht alles so aus, als hätte er sich das ein bisschen selbst anzukreiden. Er ist, hat attackiert 3 Kilometer vor dem Ziel auf einer Etappe, die eigentlich als Sprintankunft erwartet war und relativ flach hinten raus, aber es war dann doch eben nochmal so ein bisschen ansteigender und dann hat er einfach gedacht, jetzt probiert das mal, konnte sich da auch lösen, war dann in einer 5er- oder 6er-Gruppe, glaube ich, in Richtung Ziel gefahren und fährt dann aber hinten auf Fred Wright auf, so sieht es im ersten Moment aus, und stürzt dann, muss mit den Verletzungen danach die Vuelta aufgeben. Aber jetzt im Nachhinein macht er Fred Wright für diesen Sturz verantwortlich. Jetzt ist die Frage, wie habt ihr es gesehen? Es ist jetzt nicht so, dass es super viele Kameraperspektiven gibt, die es wirklich lösen können. Aber es ist natürlich die große Diskussion der vergangenen Woche gewesen.
Also ich will es nicht zu einfach machen. Aber ich habe irgendwie auf Twitter ein Foto gesehen oder ein Meme oder so, dass es schon so ein bisschen auch einen Punkt dieser Thematik beschrieben hat. Diese Kamerashot von vorne, ganz links die Reihe der Sprinter und rechts die ganze Straße frei mit einem großen Kreis, so places where Roglic should have ridden oder sonst wie. Also so viel Platz wie da war und Roglic hält voll in diesen Sprint mit rein, er fährt von hinten. Für mich sieht es aus der Kameraperspektive und das, was man gesehen hat, schon auch so aus, als wäre es ein normaler Sprinterunfall, nämlich in dem Roglic zu nah da hinten dran fährt. Fred Wright, ich sehe da jetzt keine große Linienänderung in seinem Sprint oder dass der sich da unfair bewegt hat. Und am Ende fährt Roglic da drauf, stürzt, super bitter für ihn, aber erstens sehe ich keine Schuld bei Fred Wright und zweitens, wenn man dann als Roglic dann auch noch so mit in den Sprint reinhalten muss, ehrlicherweise, das hätte ihm doch locker gereicht, wenn er mit der Gruppe einfach mit reinfährt. Ich weiß gar nicht, warum er da so voll mit reingehalten hat. Für mich ist das schon ein eigenes Verschulden bei diesem Sturz und ich finde vor allem jetzt diese Art da im Nachhinein, ich glaube, das kann man wirklich erst 2 Tage später oder so, dieses Pressestatement rauszuhauen über das Team, fand ich kommunikativ ungewohnt schlecht von Jumbo-Visma auch. Auf verschiedenen Stellen, weil erstens, also aus Roglics Sicht kann ich es nicht ganz verstehen, dass er da so nochmal gegen den Fahrer nachtritt oder das nochmal so auspackt, ist auch ungewöhnlich, weil ich Roglic echt sonst als sehr fairen Fahrer wahrgenommen habe. Allein wegen des Statements habe ich nochmal überlegt, okay, hat er vielleicht doch einen Punkt. Das finde ich aber unglücklich, weil es ändert daran nichts mehr und ich sehe da keine Schuld bei Fred Wright und dann verstehe ich auch nicht, warum das Team das nochmal so durchwinkt. Also selbst wenn das von Roglic käme, dass das Team sagt, ja, alles klar, das setzen wir mal so ein Statement raus. Die müssen doch eigentlich wissen oder sollten doch wissen, was da auf sie zukommt. Oder es kommt vom Team aus. Dann verstehe ich es noch weniger eigentlich, weil man das weiß, was das doch, also das, man weiß, dass man damit kommunikativ eigentlich nichts erreichen kann und nur eine Diskussion aufmacht, die eigentlich nicht da ist und die auch nichts mehr bringt. Also ich kann es von beiden Seiten nicht verstehen.
Also ich glaube, dass das größte Problem ist, dass man keine Heli-Aufnahme davon hat, weil der irgendwie da gepennt hat in der Situation. Also man sieht die ganze Szenerie, diesen Sprint, den Roglic eben anfährt, glaube ich, weil er schon wusste, dass er keine Chance hat, dann im Zielsprint gegen Pedersen, Ackermann, Fred Wright und war noch ein Fünfter dabei. Habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wer das war.
Von Poppel.
Ah, von Poppel, genau. Danke dir. Und ich glaube, am Ende will er dann hinten wieder einscheren in die Gruppe quasi, um mit dem Windschatten dann, glaube ich, mit ins Ziel zu rollen. Und da crasht er eben gegen Fred Wright. Und da ist eben die Frage, und man bräuchte die, um das hundertprozentig zu sagen, dass Fred Wright da eine Schuld hat, bräuchte man die Bilder von oben. Also sonst ist es einfach, glaube ich, nicht zu verifizieren, so von vorne oder irgendwas. Deshalb finde ich es nochmal schwerer, diese Anschuldigung, weil Thomas, bin ich voll bei dir, wie du gesagt hast, es wird ja nichts daran ändern. Und das ist jetzt dann so irgendwie so eine gefühlige Sache, dass Roglic das fühlt, dass da Fred Wright irgendwie eine Schuld hat. Und das ist natürlich schwierig, weil er da selbst auch mit involviert war in diesen ganzen Crash. Und wir wissen das alle selber, wenn man irgendwie so eine Situation schon mal hatte, wo es ein bisschen hackelig war, da täuschen einen oft auch mal selbst die Gedanken da, was passiert ist. Deshalb kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, was sie da geritten hat würde da erstmal auch niemanden Vorwurf machen wollen.
Etappe 16 war es übrigens, ich hatte vorhin 17 gesagt, es war auf der 16. Etappe. Es gibt halt genau zwei Perspektiven. Die eine stammt tatsächlich nur von dem Zuschauer, der das Ganze von der Seite gefilmt hat, wo man so ein bisschen schon erahnen kann, okay, Fred Wright lehnt sich ein bisschen gegen Roglic und danach kommt es zum Sturz. Da sieht es im ersten Moment so ein bisschen so aus, als könnte Fred Wright vielleicht seine Linie geändert haben, aber wenn man es sich dann nochmal genau von vorne anschaut, und da ist es relativ deutlich erkennbar, weil eine Linie genau auf der Straße gerade entlang führt und Roglic fährt auf dieser Linie erst und verlässt die dann aber in Richtung Fred Wright. Das ist, also eher geht diese Richtungsänderung von Roglic aus als von Fred Wright. Und ich glaube, es ist relativ normal in einem Zielsprint. Das kennen wir von jeglichen Zielsprints, die wir schon so oft gesehen haben. Wenn jemand außen an der Bande ist und jemand kommt dann ihm nahe, dass er sich dann so ein bisschen nach innen lehnt, um da den Ellenbogen so ein bisschen auszufahren. Und da hängt sich dann Roglic auf. Also für mich geht da eher die Schuld von Roglic auf, weil er auch dann eben von hinten kommt.
Allein wie lange wir jetzt schon drüber diskutieren. Und ja, es gibt keine 10 Kameraeinstellungen, aber 2, 3 gibt es ja eben. Und wenn man da jetzt keine hundertprozentige oder wie man das vielleicht so, oder klare Schuld erkennen kann, dann finde ich, ist dieses Statement schon eigentlich unnötig. Weil es sieht nicht so aus, als ob das klar ein Fehler von Wright und Roglic kann gar nichts dafür. Roglic hält da mit rein, Roglic fährt da genauso. Am Ende war es Unvermögen, Pech. Vielleicht hat Wright ein bisschen seinen Anteil daran, aber es ist auch ein Sprint. Also da ist immer Körperkontakt irgendwo da. Und solange das schon so unklar ist, dass wir drei jetzt hier schon 5 Minuten drüber diskutieren, finde ich, ist dieses Statement eigentlich schon totaler Quatsch gewesen. Was mich am meisten allerdings in der ganzen Sache überrascht hat, die Attacke von Roglic und wer ist der Einzige, der mitfahren kann? Pascal Ackermann.
Das war crazy.
Aber welche Rennsituation, das hätte ich mir vorher niemals vorstellen können, dass man sagt, ja, es gibt eine Etappe, da zündet Primoz Roglic eine Attacke und der Einzige, der mitfahren kann, ist Pascal Ackermann. In welchem Universum leben wir? Keiner konnte da mitfahren. Remco hat hinten mal kurz ein bisschen Luft aus dem Reifen gelassen, okay, aber sonst, das war erstmal stark. Und dann hat es relativ lange gebraucht, bis Pedersen da wieder rangekommen ist. Das war stark, also das Bein bei Ackes ist schon dran, das kann man nicht sagen, weil wie er da mitgefahren ist mit Roglic, Hut ab.
Absolut, er war in super Form, hat irgendwie dann aber trotzdem wieder nicht ganz das Glück gehabt, vielleicht nicht ganz die taktische Raffinesse, nicht ganz das Leadout immer, das ihm diesen Sieg, den er sich sicherlich verdient gehabt hätte, irgendwie beschert hat, aber er hat jetzt am Ende auch wieder gezeigt, ja, er hat es auf jeden Fall drauf und irgendwann wird es hoffentlich dann auch wieder klappen mit dem großen Sieg für Pascal Ackermann. Aber du bist jetzt gerade so schnell drüber hinweggegangen. Das war nämlich das andere Thema dieser Etappe, das für viel Diskussion gesorgt hat, nämlich Remco Evenepoel. Und zwar hat er, als Roglic diese Attacke zündet, auf einmal den Arm gehoben. Der Reklamierarm, den wir sonst von Manuel Neuer beim Fußball kennen, kam diesmal von Remco Evenepoel und zeigt an, ich habe hier einen Platten. Und das hat dazu geführt, weil das kurz nach der 3-Kilometer-Marke eben war, dass er in der Gruppe gewertet wurde, in der er sich zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Und das war 8 Sekunden hinter Roglic. Am Ende hätte eigentlich Roglic, jetzt nehmen wir mal den Sturz noch weg, hätte natürlich viel, viel mehr Vorsprung noch haben können. Aber das war dann eigentlich alles egal, was der da vorne gemacht hat und was da passiert ist. Denn er hat am Ende, hätte er so und so nur 8 Sekunden auf Remco Evenepoel rausgeholt, der da mit diesem Platten nochmal Glück gehabt hat, in Anführungsstrichen, Fragezeichen. Er hat danach im Interview gesagt, ich würde niemals etwas vortäuschen, aber natürlich wird sowas ihm vorgeworfen.
Also es war dann relativ klar danach, ich glaube, er hat es auch selbst gesagt, dass er den Platten schon früher hatte und dann eben in diese 3-Kilometer-Zone reingefahren ist. Das kann ich mir auch vorstellen, das ist eigentlich relativ normal, dass man das natürlich ausnutzt. Kann man ihm auch nicht vorwerfen. Ich will ihm auch nicht vorwerfen, dass er da irgendwie betrogen hat oder sowas. Ich glaube eher, dass die Regel ein bisschen scheiße ist bei solchen Rennen, bei solchen Sachen, weil dann es verleitet halt dazu. Und ja, am Ende fährt Roglic 4 Minuten all out und hinten der Gesamtführende gondelt da einfach ins Ziel. Die Bilder sind einfach scheiße. Man sitzt dann da und denkt, nee, das ist doch jetzt nicht wahr hier. Man will ja das Drama auch haben irgendwie, auch wenn, natürlich ist es dann auch kacke, wenn einer wegen einem Platten dann so viel Zeit verliert, aber ja, das ist extrem schwierig dann, wenn man die Chance hat, auch im Gesamtklassement vielleicht eine Lücke zu reißen zu können. Und er war auch super schlecht positioniert, das muss man auch nochmal dazu sagen. Also er hat jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, genauso wie Enric Mas, mit Roglic mitzugehen. Im Unterschied zu Pascal Ackermann, die haben offensichtlich auch mit sowas gerechnet. Im Unterschied zu ihren Gesamtklassementfahrern, die haben nicht damit gerechnet. Haben Ackermann und Molano mit so einer Attacke gerechnet. Aber ja, das ist dann einfach extrem schwierig, wenn für mich, deshalb, aus meiner Sicht müsste es da irgendwie eine, ich weiß, ich habe auch keine Idee, wie es besser geht, aber das ist super kacke bei solchen Anstiegen, die dann doch nochmal da sind, wo eine Möglichkeit ist zu attackieren.
Ja, aber wie soll man die Regel ändern?
Ja, vor allem war es ehrlicherweise schon wieder schlecht, dass es relativ lange gedauert hat, bis da ein klares Ergebnis stand. Das ist ja wieder so eine Sache im Radsport gewesen. Das Rennen ist vorbei und ja, 20, 30 Minuten oder wann, dann gab es ein Ergebnis, dann wurde das wieder gelöscht und niemand wusste so, was ist denn jetzt wirklich? Und das finde ich immer schwierig.
Im ersten Ergebnis war Roglic in Rot, das gezeigt wurde.
Ja, genau. Weil Remco da die Zeit verloren hätte, dann doch nicht. Und ja, so ist die Regel, die ist dann entweder clever ausgenutzt von Quickstep und Remco oder schlecht ausgelegt, keine Ahnung. Aber ich finde es immer schwierig, wenn ein Rennen vorbei ist, alle Fahrer am Ziel sind und es noch unklar ist, wer ist eigentlich wo. Und es dauert erstmal, es muss irgendwas geguckt werden und im Zweifel entscheidet noch irgendwer, welche Zeit jetzt wo wie genommen wird. Das ist schon wieder alles so undurchsichtig und so kompliziert, dass es so, eigentlich sollte sowas, es hätte in diesem Moment schon kommuniziert werden müssen und es hätte danach schon klar sein müssen. Das hat für meinen Geschmack schon wieder ein bisschen zu lange gedauert, als es gut gewesen wäre.
Herr Lukas, weil du gesagt hast, wie sollte die Regel aussehen? So ganz weiß ich es auch nicht, aber ich glaube nicht, dass diese Etappe als Sprint-Etappe gelten kann, einfach weil der Anstieg hinten zu schwer war dafür. Ich glaube, da kann man entweder das auf 1 Kilometer runterkürzen oder einfach ganz weglassen. Ich glaube, bei Flachetappen ist es absolut sinnvoll. Ich glaube, die sollte da nochmal strikter durchgesetzt werden zum Beispiel, dass das einfach dann neutralisiert ist für Zeiten. Also auch selbst wenn da eine Lücke ist, einfach weg. So vielleicht, aber bei so Anstiegen sollte man es nicht machen.
Am Ende gewinnt aber Pedersen vor Ackermann vor Van Poppel. Also vom Ergebnis schon eine Sprintetappe.
Ja klar, aber wenn man sich halt die, also wer jetzt gewinnt, das spielt ja keine Rolle, aber wenn man sich das anschaut, wie das Profil war, dann kann man schon damit rechnen, dass da auch jemand was versucht aus dem Gesamtklassement, einfach weil es dann doch schwer ist und du mit so einem 4 Minuten All-Out-Programm dann einfach eine Lücke reißen kannst. Und 8 Sekunden sind auch 8 Sekunden. Und wenn man den Unterschied zwischen Carlos Rodriguez dann und Carlos Rodriguez, der ganz knapp hinter Arendsman, glaube ich, ist, im Gesamtklassement, da kann sowas auch entscheiden.
Ja, und es ist natürlich dann schon auch fragwürdig, wenn das dann eben so einen Spielraum lässt. Wir wollen jetzt da Remco nichts vorwerfen, das kann natürlich keiner nachweisen, aber wenn irgendjemand zukünftig das jetzt sieht und sich denkt, okay, wenn das nächste Mal jemand attackiert und ich bin in schlechter Position, sieht ja kein Mensch, ob ich da jetzt wirklich einen Platten habe.
Also. Ja, es verleitet einfach dazu. Ja, also genau. Jeder, der jetzt auf dieser Etappe Zeit verloren hat, der fasst sich an den Kopf, der hätte lieber unten einfach im Anstieg die Hand gehoben und gesagt, ah, verdammt, leider schaffe ich es nicht. Bradley Wiggins hat es auch. Thomas, noch kurz, Bradley Wiggins hat es auch mal erzählt, dass sie auch auf so einem letzten Kilometer mal an so einen Sturz rangefahren sind und dann sind sie ganz leicht reingefahren und gefallen, damit auch jeder gesehen hat, dass sie gestürzt sind. Also das verleitet auch so zu sowas.
Ein Fuchs. Ja, vor allem ist es am Ende nicht so, dass es, also das kannst du clever ausnutzen und vor allem dann nicht nur, dass du nicht nur 8 Sekunden verlierst, sondern der viel größere Ding ist ja, du sparst einfach, wie du sagst, du sparst einfach schön den Effort. Roglic hat sich da einmal wieder schön ans Limit und kaputt gefahren und sonst wie und Remco hat halt schön gechillt und also ob absichtlich oder nicht, aber das ist, hätte Roglic, wäre nicht gestürzt, hätte weiterfahren können, die 8 Sekunden wären, glaube ich, halbwegs egal gewesen, aber der Effort, den Roglic da hinten raus nochmal schön zum Ende der Etappe reinsteckt und den Remco eben sich komplett spart, das wäre wahrscheinlich für die Tage danach der größere Unterschied als 8 Sekunden gewesen.
Durch den Sturz hat sich das dann natürlich eh irgendwie so ein bisschen in Luft dann auch aufgelöst.
Sagst du, es ist, die Vuelta wurde langweilig in Woche 3.
Ja, ab diesem Zeitpunkt war es dann irgendwie in der Gesamtwertung auch sehr, sehr deutlich. Remco konnte dann das rote Trikot eigentlich immer souverän verteidigen, hat sogar nochmal eine Etappe im roten Trikot gewonnen und hat das dann bis über die Ziellinie gebracht. Ich glaube, so viel mehr gibt es gar nicht dann zu analysieren in dieser letzten Woche, oder habt ihr es anders gesehen?
Rigoberto Urán hat eine Etappe gewonnen. Keine Analyse dazu, nur pure Freude.
Rigo, ja, deshalb absolut. Rigo.
Nein, aber ich meine jetzt von der Gesamtwertung. Also Enric Maas ist eine super Vuelta gefahren, hat danach auch gesagt, er hat nicht damit gerechnet, dass er es so gut rüberbringt und am Ende auf Platz 2 landet. Aber so wirklich gefährlich für Remco wäre eigentlich, glaube ich, nur Roglic gewesen.
Ich bin mir nicht, ja,
absolut.
Ich glaube, es war auch ein bisschen profilabhängig. Also ich glaube, Maas war wirklich in einer fantastischen Form. Und wäre es noch mal ein bisschen steiler geworden oder noch mal höher hinausgegangen, hätte er vielleicht eine Möglichkeit gehabt, ihn auch zu attackieren. Bei diesen Anstiegen, die es jetzt dort gab, da ist es ganz, ganz schwierig, glaube ich, am Ende des Tages. Es gab noch schwere Stürze, die so ein bisschen die hinteren Plätze, glaube ich, beeinflusst haben. Also vor allem Carlos Rodriguez, der ist mehrfach richtig schwer gestürzt von Ineos, landet am Ende auf Platz 7. Platz 3 geht an Juan Ayuso mit 19 Jahren, glaube ich, der erste 19-Jährige seit 130 Jahren in der Grand Tour auf dem Podium. Also das ist crazy.
Das ist der Jüngste vor allem, der auf dem Podium war in der Grand Tour.
Das ist absolut verrückt, was er abgeliefert hat da für UAE. Auch eine super souveräne Huelta eigentlich gefahren. 4 geht dann an Lopez, 5 an Almeida. Die haben sich dann irgendwann zusammengerissen. Ich glaube, die hatten nochmal ein Meeting an diesem Ruhetag, an dem wir das letzte Mal aufgenommen haben und haben sich besprochen, weil dann ging es irgendwie besser. Dann sind sie auch ein bisschen mehr zusammengefahren. Arensmann dann, glaube ich, für DSM auch ein sehr, sehr erfolgreiches Ergebnis auf Platz 6 und dann eben Carlos Rodriguez. Und Rigo nochmal auf Platz 9 in der Gesamtwertung, aber, glaube ich, eher über seine ganzen Ausreißerdinge, die er dann gemacht hat.
Ayuso, der zweitjüngste, der jemals bei einer Grand Tour auf einem Podium fährt. Wir wissen alle, wer der Jüngste war, auch damals bei der Vuelta. Müssen wir jetzt nächstes Jahr bei der Tour de France eigentlich Ayuso als Gesamtsieger tippen?
Ich glaube nicht, dass sie ihn mitnehmen.
Ich glaube, Ayuso ist jünger als Pogacar damals. Spielst du als Pogacar?
Ja, ist der.
Ayuso ist nämlich der Jüngste auf dem Podium.
Ja.
Ja, er ist jünger als Pogacar damals.
Ich dachte, er wäre der zweitjüngste gewesen, hatte ich gelesen. War nochmal irgendjemand jünger?
Nee, ich habe auch das, also seit 130 Jahren niemand so jung war auf dem Podium.
Okay.
Dann im Zweifel geht es da wahrscheinlich hinten raus um ein paar Tage, ehrlicherweise. Also ganz groß wird der Unterschied zwischen ihm und Pogacar jetzt nicht sein, aber er ist schon sehr ähnlicher Verlauf, schön Dritter bei der Vuelta werden und dann im nächsten Jahr mal gucken, was geht. Aber ja, UAE bastelt da weiter an einem guten Team, gute Unterstützung. Ayuso hat jetzt noch nicht ganz so den Teamplay gezeigt, den man vielleicht erwarten kann, aber ja, in unserer Diskussion von letzter Woche, vielleicht will er einfach nicht sehr den Giro fahren, statt die Tour. Mal schauen.
Ich glaube, das ist so die Frage, die sich halt UAE stellen kann. Es ist natürlich eine ziemlich komfortable Situation. Tadej Pogacar hat bis, keine Ahnung, 2027 Vertrag, Ayuso bis 2028. Also die sind jetzt erstmal, was Grand Tour Kapitäne betrifft. Almeida hat, glaube ich, auch einen langen, für die nächsten 6 Jahre gut aufgestellt oder 5 Jahre, und brauchen sich da erstmal gar nicht so viel Gedanken machen.
Das Geile ist, der Mann hat noch so lange Vertrag und wenn der Vertrag ausläuft, ist er 25. Das ist unfassbar.
Ja, ist verrückt. Das ist, also wie gesagt, da sind sie einfach wahnsinnig gut aufgestellt, da müssen sich alle anderen Teams so ein bisschen umsehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Hype um die ganzen Fahrer, die den wir auch immer mitmachen, ist natürlich auch immer gewaltig und ob sie das dann immer halten können, weiß ich nicht. Weil ehrlicherweise gewonnen hat er auch nicht und der Gewinner ist auch nicht so viel jünger. Der fährt auch noch ein paar Jahre Grand-Tours, glaube ich.
Wir haben in Woche 1 gesagt, dass uns diese Diskussion auf den Schluss vertagen. Remco Evenepoel, jetzt hat er das rote Trikot gewonnen. Seine erste Grand-Tour-Sieg in seiner zweiten Grand-Tour, die er angetreten ist. Wie seht ihr es? Was können wir von Remco Evenepoel erwarten? Er hat gesagt, klar, er muss jetzt schauen, wie wird er sich die nächsten Jahre orientieren. Er hat dieses Jahr einen Klassiker gewonnen mit Lüttich-Bastogne-Lüttich, eines der Monumente und jetzt eben auch eine Grand Tour. Er weiß noch nicht, aber er könnte sich zum Beispiel vorstellen, nächstes Jahr Giro und dann die Herbstklassiker anzugehen. Das waren so Aussagen, die er jetzt mal gedroppt hat. Wir wollen ihn natürlich alle bei der Tour gegen Pogacar und Vingegaard sehen. Wie sieht's ihr es?
Also ich glaube fast tatsächlich auch, gerade was man jetzt auch gesehen hat und was Remco auch gesagt hat in den Interviews, wie viel Druck und wie krass viel von ihm erwartet wurde und wie nicht einfach das auch war letztes Jahr, da habe ich mir auch letztens erst gedacht, ich würde mir fast überlegen an seiner Stelle oder auch an Teamstelle, lass den erstmal den Giro fahren, wo er, wenn er sich gut vorbereitet, so wie jetzt auf die Vuelta, als absoluter Top-Favorit hingeht und sehr gute Chancen hat, das Ding auch noch zu holen und die Tour vielleicht erst im Jahr drauf. Weil jetzt erwartet natürlich, ja, wenn du so ankommst und jetzt hat er die Grand Tour gewonnen, jetzt hat er ein Monument dieses Jahr gewonnen, jetzt muss Remco zur Tour und sonst wie. Vielleicht wäre das für ihn gar nicht so schlecht, erstmal den Giro fahren, darf, blöd gesagt, da versuchen zu gewinnen oder da zu gewinnen und dann die Tour vielleicht erst im Jahr drauf.
Würde, Zeit
genug hatte er noch.
Würde Quickstep Alpha Vinyl natürlich auch nochmal Zeit geben, da vielleicht nochmal ein besseres Helferteam, um ihn rum aufzubauen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Manko, was wir gerade alle sehen im Fall Remco Evenepoel, dass er im Vergleich zu UAE und Jumbo-Visma, glaube ich, nicht die Unterstützer bei Natur haben würde, wie diese anderen beiden Teams. Die Frage ist natürlich, ob da Quickstep Alpha Vinyl überhaupt die finanziellen Mittel dafür hat, so ein Team auf die Beine zu stellen.
Die Frage stellt sich und ich weiß ja mal nicht, ehrlicherweise, also er wird sich beschwert natürlich auch über viel Kritik, die ihm ausgesprochen wurde. Er ist ein polarisierender Fahrer natürlich einfach, weil er viel gewinnt und da kommt das, glaube ich, auch immer mit sich. Am Ende würde ich sagen, ja, also der Druck auf ihn wird immer groß sein, egal bei welchem Rennen er startet. Natürlich bei der Tour vielleicht nochmal ein bisschen größer, aber wenn sie sich den Parcours anschauen und sehen, okay, Tour de France sind 60 Zeitfahrkilometer, ja, dann muss er dahin. Und ich würde das Parcours abhängig machen, also gar nicht so entscheiden, einfach zum Giro zu gehen, wenn da kein Zeitfahren ist, dann brauchst du da auch nicht hin. Und das würde ich tatsächlich vom Parcours abhängig machen und am Ende wird er dem auch standhalten können, glaube ich, diesen Druck. Also, oder es ist auch sein Job und dafür wird er bezahlt, ehrlicherweise.
Jetzt mal gucken, was bei der WM passiert, aber wenn wir am Ende des Jahres unsere Abstimmung Fahrer des Jahres machen, Vuelta, Lüttich-Bastogne-Lüttich, ein Monument, San Sebastian, Algarve-Rundfahrt, Tour of Norway, Remco kommt in die Verlosung mit rein für den besten Fahrer des Jahres, oder?
Ich habe da noch einen, der heißt Wort von Art. Kommt auch aus Belgien.
Und das ist jetzt genau das Ding. Was machst du als belgischer Sportdirektor bei der WM? Du hast Wort von Art im Team, du hast Remco, der gerade mit dem Vuelta-Sieg denkt, kommt. Was machst du?
Ja, das ist eine große Frage, aber das würde ich jetzt auch mal noch vertagen auf unsere WM-Vorschau, die wir dann vielleicht auch noch machen. Ich würde gern noch kurz bei der Vuelta bleiben und eine kleine Kategorie noch einschieben.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ihr habt schon angesprochen, Rigoberto Urán gewinnt eine Etappe bei der Vuelta, aber ob das der richtige Pokal war, den er da auf dem Siegerpodest bekommen hat, das weiß ich natürlich nicht. Für mich der Ausrutscher der vergangenen Woche, denn die Vuelta ist ja eh schon vielleicht fragwürdig, hat einfach dieses Pokalsystem, dass dort einfach das Etappenprofil abgedruckt ist. Schaut man sich jetzt aber das Etappenprofil von Etappe 17 an, dann sieht es gar nicht so aus wie auf dem Pokal, den da Rigoberto Urán in der Hand hat. Was ist da passiert?
Ja, er hat den Pokal von der Etappe später bekommen. Ich habe auch nochmal reingesucht, auch der Start- und Zielort. Also es war einfach wirklich das Profil und das, die Etappe vom Tag drauf. Es ist jetzt halt die Frage, was ich, aber das habe ich nicht rausfinden können, ob am Tag drauf der Etappensieger dann den Pokal von Rigos Etappe bekommen hat oder ob es den einfach zweimal gab, ob da in Produktion vielleicht was schiefgelaufen ist. Und ich gesagt, ah scheiße, wir haben Etappe 17 haben wir nicht, aber Etappe 18 hätten wir zweimal. Ja, komm, der da bei 17 gewinnt, das merkt der doch eh nicht. Gib's dem einfach.
Hätte man da nicht sagen müssen, da legt man noch so einen leichten Blur drauf, dann merkt es keiner.
Ja, dann macht zumindest Start und Zielort weg. Dann kannst du sagen, ja, nö, also so ein bisschen wellig und hügelig, das war schon. Aber wenn du halt auch noch die Orte drauf machst, dann ist so, ja, nee, das war die falsche Etappe.
Vielleicht musst du ihn auch wieder zurückgeben und umtauschen. Wir wissen es nicht, aber das war natürlich ein herrliches Bild auf dem Siegerpodest. Das sah definitiv ein bisschen falsch aus. Und der Ausreißer für mich, aber der für die ganze Vuelta so ein bisschen
Rigo,
gilt.
Ist doch klar.
Ja, Rigo sowieso. Aber die Anfahrer, sie haben es, wie Thomas Gerlich es schon vor Jahren prophezeit hat, mal geschafft, zufällig Etappen zu gewinnen. Also wir haben das bei Danny van Poppel gesehen und wir haben es bei, nee, das war
Sebastian van Poppel. Nee, van Poppel hast du aber nicht gesehen, aber Sebastian Molano hast du gesehen.
Molano zum Schluss und wer war es denn in der ersten Woche? Irgendjemand hat das doch in der ersten Woche auch gemacht.
Charlotte Kohl.
Wir haben bei den Frauen drüber gesprochen, ja.
Ah, da war es. Cool. So rum. Bin schon ein bisschen verwirrt. Aber Molano hat es auf jeden Fall geschafft zum Schluss. In Madrid hat Ackermann als Leadout angefahren und gewinnt dann aber zufällig. Trotzdem, diese Etappe konnte selber gar nicht glauben.
So, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein wirkliches Leadout war. Also die im Latin Rouge Podcast haben gemutmaßt, und der These möchte ich mich hier mal anschließen, dass die einfach so anfahren, dass Molano seinen eigenen Sprint fahren darf und Ackermann einfach hinten dran bleibt. Und dass es kein richtiges Leadout ist, weil der haut schon richtig rein dabei 400 Meter immer. Genauso wie Ackermann, der ja auch früh attackiert, das ist irgendwie so ein bisschen strange. Aber gut, jetzt am Ende hat es geklappt, sie werden Erster und Dritter, also gar kein schlechtes Ergebnis eigentlich für die beiden.
Für Acker ist ein bisschen bitter, dass er jetzt tatsächlich ohne Etappensieg da rausgeht, oft nah dran war und dann gewinnt sein, in Anführungszeichen, Anfahrer dann die letzte Etappe. Naja.
Ja, warum er ohne Etappensieg rausgeht, muss man auch sagen. Nochmal ein Loblied auf Mats Pedersen, der übrigens nicht bei der WM mitfahren wird, was ich super merkwürdig finde. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum er da nicht hinfährt. Aber okay, weil der ist ja in einer bombastischen Form. Diese Etappe eben mit Roglic gewinnt er auch dann im Sprint. Also es hat, glaube ich, 3 Etappen gewonnen am Ende. Grüne Trikot mit absolut riesigem Vorsprung. Absolut phänomenale Form, der Mann, der, also Dominator beinahe auf Flach- und Klassiker-Etappen bei dieser Vuelta.
Kleiner Sneak-Preview trotzdem schon mal für die WM. Weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt. Das Finish vom Grand Prix in Montreal. Tadej Pogacar gewinnt den Sprint mit Wout van Aert am Hinterrad. Pogacar fährt den Sprint von vorne und Wout kommt nicht vorbei. Sensationell, mag man erstmal denken. Man muss sich 10 Kilometer vor Schluss auch den letzten Anstieg anschauen, was Pogacar da mal gezündet hat und wie Wout van Aert gerade noch hinterhergekommen ist. Also ich glaube, Wout van Aert ist da schon abgeraucht. Der hatte dann hinten dran nicht mehr die Beine. Das war auch ein ewig langes Rennen. Also ich glaube, das waren 220 Kilometer. Spielt genau in die Stärke rein von Pogacar, nämlich einfach wahnsinnig schnell regenerieren zu können. Der kann 10 Kilometer vor Schluss die Attacke setzen und hat im Sprint dann eben die frischeren Beine. Aber das wäre schon mal meine Sneak-Preview zu WM. Wenn du an den Anstiegen so attackieren kannst und dann noch so sprintest wie Tadej Pogacar, ja, dann muss Belgien schon die Doppelstrategie fahren, weil so kann sich auch bei dem Sprint nicht mehr auf Wout van Aert verlassen. Das hat man gestern gesehen. Das war schon richtig krass, weil Wout hatte da ehrlicherweise keine Chance gegen Pogacar.
Ein Satz noch zu diesen kanadischen Klassikern. Das muss man einfach sagen, sind, glaube ich, die strangesten Klassiker, die es gibt. Also die finden dann immer statt. Und die haben auch, große Rennen, World Tour Rennen. Aber wer da immer hinfährt, ist dann auch immer so ein bisschen random. Jetzt ist Wout van Aert einmal hingefahren, hat die ganze Zeit auf Instagram gepostet, dass er seinen Job liebt, weil er da in Kanada rumgefahren ist, um die Seen und immer nur einen Daumen hoch, Peace-Zeichen und so gemacht hat. Also der hat die Zeit auch da genossen. Das erste hat er ja auch gewonnen. Classic de Quebec war, glaube ich, das erste, so heißt es. Genau, also es ist so ein bisschen merkwürdig. Aber gut, jetzt ist es natürlich auch so ein bisschen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Und noch gar nicht so ganz genau wissen dann, wer tatsächlich hinfliegt, weil das Abstiegsbattle, wer aus der World Tour absteigt, spielt da auch mit rein, weil viele Teams ihre Fahrer nicht freigeben, sondern die zu irgendwelchen kleinen italienischen Klassiker fahren müssen und nicht nach Australien, da ist der Weg natürlich doch weiter gehen dürfen. Also das wird das auf jeden Fall beeinflussen.
Gibt aber ja dann für kommendes Jahr gab es schon die Verlautung von der UCI, wie viele World Tour Teams dann letztendlich am Start sind. Thomas, deine erste Reaktion war nicht besonders freudig. Du freust dich wieder auf ein Tour de France mit viel Stürzen,
ja,
hast du geschrieben.
Ist das schon offiziell? Weil das war ja nur ein Bericht. Also ich würde das nämlich noch mit Vorsicht genießen, weil ich glaube,
genau,
das ist nur ein Gerücht. Und ich glaube, die UCI hat auch schon wieder ein Statement rausgehauen, was ich jetzt noch nicht ganz mitbekommen habe, dass es wohl nicht so sei und wie auch immer. Ich glaube, dass das alles noch nicht ganz entschieden ist. Es war ein Gerücht, dass diese Abstiegsthematik ausgesetzt wird, um jetzt eben das ein bisschen zu entspannen und die ganzen Teams haben Panik und Corona und was weiß ich nicht alles. Dann wäre es das Gerücht, dass eben nächstes Jahr 20 Teams in der World Tour sind und du bei der Tour de France mit 200 Fahrern rumfährst. Und das war meine Reaktion darauf, dass man, eigentlich wollte man doch die Fahrer reduzieren, gerade wenn man Massenstürze sieht und viel zu viele Fahrer auf zu engen Straßen. Aber das ist ein Gerücht gewesen und ich glaube, dass wir da an der Thematik noch nicht am Ende sind.
Ja, wenn sie es tatsächlich so machen wollen, dann dürfen sie halt nicht so viele Wildcards vergeben. Ganz einfach.
Genau, ich glaube, das ist auch noch eine Debatte, die wird es nämlich nicht, also das wollen sich die Rennveranstalter vorbehalten, die mit reinzunehmen, weil das wichtig für sie ist, auch einfach, glaube ich, aus Marketinggründen, dass man französische, spanische, wie auch immer Teams dabei hat. Das ist zum Beispiel auch ein Problem jetzt in dieser Abstiegsregelung. Also ein Team wie Education First zum Beispiel, amerikanisches Team, die bekommen bei weitem nicht so viele Wildcard-Einladungen wie jetzt ein französisches oder ein belgisches Team. Da gibt es ja 1 Milliarde Rennen, da können die ständig irgendwo fahren. Aber EF, wenn die wirklich absteigen sollten, die Wahrscheinlichkeit besteht auch noch, dann hat Jonathan Waters gesagt, dann ist vorbei. Also sie brauchen dann, weil dieser Zyklus wieder 3 Jahre geht und das ist natürlich eine ziemliche Merkwürdigkeit, dass man dann 3 Jahre weiß, man ist nicht in der World Tour. Für die, die in der World Tour sind, ist gut, weil man sagen kann, ja, wir sind sicher und 3 Jahre auf jeden Fall. Aber bei denen geht's dann wohl aus, weil das die Sponsoren nicht akzeptieren können. Weil die kriegen auf keinen Fall eine Wildcard zur Tour de France oder sowas. Vielleicht zur Welt.
Dann können wir mal noch auf die Daten, weil wir sie schon angesprochen haben, zur Weltmeisterschaft schauen. Also am 18., am kommenden Sonntag geht's los mit den Zeitfahren. Dann haben wir wie immer die U23 und Juniorrennen natürlich auch noch mit dabei. Es wird eben auch ein
Mixed Relay, U23, meinst du, oder?
Ah, nee. Genau, es wird auch ein Teamzeitfahren mit einer Mixed-Staffel ja quasi geben. Und dann haben wir eben zum 24. und 25. die Road Races der Damen und Herren als Abschluss. Also jetzt eine Woche in Australien, ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft, World Tour setzt dann aus. Es sind eh nur noch sowohl bei den Herren als auch bei den Damen 2 World Tour-Rennen, die offen sind. Bei den Herren ist das einmal dann eben die Lombardei-Rundfahrt, ein Monument nochmal zum Schluss. Und bei den Damen geht es dann eben ganz zum Schluss nochmal in die Schweiz. Da gibt es dann nochmal eine 3-Tages-Rundfahrt Tour de Romandie. Aber ich würde sagen, die Weltmeisterschaftsvorschau auf die letztendlich wahrscheinlich am meisten interessiertesten Rennen, das sind die Road Races, die vertagen wir dann auf nächste Woche, oder?
Nur ein Satz dazu, ich glaube, niemand weiß, wie schwer der Parcours wirklich ist, oder? Also man liest überall was anderes. Er ist schwer mit diesem Anstieg, dann manche sagen, man rollt gut drüber und es kann auch Sprinter da gewinnen. Also es ist super strange, dass irgendwie, glaube ich, einfach weil es so weg ist, gar nicht so viele Leute schon mal das sich angeschaut haben.
Ja, nach Australien fliegst du halt nicht so schnell, ne? Aber es hat schon, also ich glaube schon, dass er am Ende relativ viele Höhenmeter hat. Ist natürlich auch wieder ein langes Rennen, also das können sie auch wieder entzerren, aber ja, so ein Mann wie Tadej Pogacar, der am Anstieg kurz zünden kann und dann noch gut sprintet, sollte da keine schlechten Karten haben, würde ich behaupten. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche irgendwann zwischendrin Zwischenfazit der ersten Rennen und Vorausschau aufs WM-Rennen, oder? Schauen wir mal.
Das ist Planplanung. Podcast-Szene.
Super.
Dann kennt man das von ganz ab.
Wir sind transparent.
Sehr gut, macht's gut. Bis nächste Woche, bis zur WM.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.